Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallihallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns heute mit Recherche beschäftigen. Das ist ein Teil von Abenteuergestalten, unserem Podcast rund um Tipps, wie man als Spielleiter ein Abenteuer schreibt, was man nicht veröffentlichen möchte, aber was man vielleicht mit seiner eigenen Spielrunde spielen möchte.
Ja, oder was man veröffentlichen möchte. Wir beschäftigen uns nur nicht mit dem Aufschreiben, sondern nur mit dem Entwickeln. Aber wie man das dann hinterher, oder wenn man das gern möchte, kann man das natürlich gern hinterher veröffentlichen.
Genau. Und wir wollen uns eben, wie gesagt, diesmal mit Recherche beschäftigen. Und Recherche ist für die Zeiten an der Uni eigentlich recht langweilig, aber für Abenteuer ist es eigentlich ganz cool. Ich mache das eigentlich sehr gerne.
Bei mir kommt es drauf an. Das ist ganz eigenartig. Manchmal habe ich einfach keinen Bock, Dinge zu lesen oder mich damit auseinanderzusetzen und möchte mich nur hinsetzen und möchte was aufschreiben. Das ist so ein bisschen stimmungsabhängig. Aber ich erinnere mich an Kenneth Hyde, als er Knights Black Agents, dieses Spy-Thriller-Vampir-Rollenspiel, geschrieben hat. Er sagte voller Begeisterung, wäre total gut gewesen. Er hat sich die Bourne-Trilogie angeguckt und hätte es Arbeit genannt.
Das ist richtig. Ja. Warum machen wir denn überhaupt diese Recherche?
Weil Ideen nicht aus dem Nichts kommen.
Das klingt sehr schlau. Ich hätte jetzt einfach nur gesagt, weil ich etwas nicht weiß. Darum muss ich irgendwo nachgucken.
Das auch. Das sind die beiden Dinge. Also es ist halt doof, wenn ich im alten Rom ein Cthulhu-Abenteuer machen will, sagen wir mal, um Cthulhu Invictus aufzugreifen hier, und ich weiß nicht, wie die Schwerter aussehen oder ich weiß nicht, wie die Regierungsform ist oder ich weiß nicht, welches Jahr es ist, dann ist es halt blöd. Ein bisschen was sollte man dann schon wissen. Oder wenn ich Cthulhu bei Gaslicht schreibe, was wir ja getan haben, und ich weiß aber nichts über das viktorianische England 1890, dann ist es halt dämlich. Also zum einen müssen wir Grundlagen haben, um überhaupt was machen zu können, und zum anderen ist es als Ideengeber super wichtig.
Das Nette ist eigentlich, wenn man mit der Recherche beginnt, dass man eben links und rechts noch weitere Felder findet, auf die man eigentlich gar nicht gestoßen wäre. Das ist für mich immer ein Highlight dabei, wo man dann eben beginnt mit London im Jahr 1860 und findet dann aber einen Schnipsel, der dich in den Bereich der Kolonien führt oder eben in den Bereich der Abwassersysteme in London oder so etwas. Und da ergeben sich dann ganz neue Horizonte, die man eben vorher wirklich komplett ignoriert hätte, wenn man nicht diesen kleinen Artikel gelesen hätte oder ein interessantes Bild gesehen hätte.
Genau, oder U-Bahn. Ich habe diesen sehr coolen Artikel in der Geo-Epoche über die Entwicklung der Londoner U-Bahn gelesen, der sehr spannend geschrieben war und von dem ich immer noch zehre, weil da sehr, sehr viel Bilder drin sind, die man irgendwie verwenden kann. Oder wenn man sich jetzt, um bei London zu bleiben, hier mit dem Leichenraub 1830 für die Wissenschaft, die haben 1000 Leichen im Jahr gebraucht, die sie sezieren mussten. Und früher konnte man das nur mit Verbrechern machen, aber es wurden einfach nicht genug Leute hingerichtet mehr. Nur so 12 im Jahr. Und daraufhin gab es dann einen ziemlich heißen Markt von Leuten, die frische Gräber ausgebuddelt haben. Und zum Schluss sogar Leute umgebracht haben, die sie dann an die wissenschaftlichen Fakultäten verkauft haben. Sehr spannende Geschichte, auch so ein Geo-Epoche-Ding. 1830 wäre ich so nie drauf gekommen, wenn ich nicht zufällig die Frankenstein-Chroniken gesehen hätte, da die Serie. Aber ja.
Ja, gibt es auch, glaube ich, eine schöne Verfilmung, die ein bisschen comedyartig ist. Burke und Hare war das, meine ich. Ja. Und natürlich von Robert Louis Stevenson, die Leichenräuber hieß, glaube ich, die Geschichte.
Ja, bestimmt.
Body Snatchers war es, meine ich. Hm?
Body Snatchers, ich glaube, die heißen sogar offiziell Body Snatchers, genau. Ich habe jetzt zufällig über Geo-Epoche so ein Podcast gehört, der sich genau damit auseinandersetzt und natürlich sehr gut in die Serie passte.
Greifen wir das nochmal auf. Also die Geo-Epoche hatte ich auch mal im Abo, bis ich zu einem Zeitpunkt dann gesagt habe, nein, ein Artikel über das alte Persien mit dem Film 300 zu illustrieren, ist keine gute Idee. Da ist aber trotzdem ein sehr interessantes Magazin gewesen für viele, viele Ausgaben und wirklich ein Fundus an tollen Ideen. Aber ich dachte mir, wir machen mal die Top 5 von unseren Rechercheorten. Und ich setze einfach mal an mit Punkt 5, ja. Dann gebe ich einmal kurz vor. Und das macht heute niemand mehr, aber Bibliotheken sind ein toller Ort, um Sachen zu finden. Warum sind Bibliotheken so toll und warum ist es auch gut, wirklich rauszugehen in eine Bibliothek? Wenn du an der Internetmaschine sitzt und was eintippst, um irgendwas zu suchen, dann hast du das Problem, dass du natürlich genau wissen willst, was du suchen musst. Das heißt also, wenn du irgendwas über Rom im Jahre 42 vor Christus suchst, dann wird das eingegeben und du findest Rom im Jahr 42 vor Christus. Wenn du was über London suchst, genau dasselbe. Das Tolle ist aber, wenn du in der Bibliothek bist, dann geht das Regal links weiter und das Regal geht auch rechts weiter. Und oben und unten gibt's auch noch Bücher. Und die haben alle dasselbe Themenspektrum. Und du findest dann einfach Dinge, nach denen du gar nicht gesucht hättest. Das ist eben das Tolle daran, in eine Bibliothek zu gehen. Lohnt sich in jedem Fall. Hat mir damals schon der Prof an der Uni gesagt, dass es sinnvoll ist, dahin zu gehen und nicht nur eben alles über die Fernleihe oder die Online-Leihe zu machen.
Ja, das ist nicht nur das, es ist auch die Tatsache, dass man rausgeht.
Das ist auch manchmal ganz das gut, das so stimmt, ja.
Jetzt nicht nur für die Gesundheit und fürs soziale Leben, sondern die Tatsache, dass man, um Nachforschungen zu machen, das heimische Wohnzimmer oder das heimische Büro verlässt und woanders hingeht, um da die Nachforschung zu machen. Das ist, man kommt in so einen anderen Mindset rein. Das ist so, man macht Notizen, man hat die Bücher in der Hand und so und dann wird das da eben erledigt und dann geht man wieder nach Hause und hat die Nachforschung gemacht. Das ist wie zur Arbeit gehen. Heimarbeit ist eine gute Sache, aber die Tatsache, dass man aus dem Haus geht, da die Arbeit erledigt und dann wieder nach Hause kommt, trennt das Ganze so ein bisschen und bringt einen jeweils in so ein anderes Mindset rein. Ich glaube, das bringt auch nochmal was. Und das analoge Arbeiten bringt auch nochmal was. Man kann sich natürlich alles kopieren und mit nach Hause nehmen. Das ist aber, glaube ich, nicht so sinnvoll, wie sich da wirklich an den Tisch setzen und was lesen und rauszusuchen.
Ja, das stimmt. Was wäre denn deine Nummer 5?
Meine Nummer 5 wäre die Bildersuche bei Google oder welche Suchmaschine man auch immer benutzen will. Nämlich einfach mal die passenden Suchbegriffe eingeben und dann nach den Bildern suchen und einfach mal drüber gehen. Entweder man klickt mal wo drauf und landet dann auf einer Webseite, die vielleicht ganz interessant ist, oder man klickt einfach mal durch. Das ist eine Recherche von vielleicht 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Meistens reicht das schon. Und dann hat man ein paar Stichpunkte im Notizbuch stehen, mit denen man schon mal weiterarbeiten kann, die einen so in bestimmten Richtung lenken. Was übrigens auch statt Bibliothek noch geht, ist einfach nicht nur ein Schlagwort einzugeben, mal 2 oder 3 und sich dann durch die verschiedenen Links durchzuklicken. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Bibliothek, wenn man jetzt überhaupt keine Lust hat, vor die Tür zu gehen.
Klassisches Ken Heiting da übrigens. Du gibst einfach 2 Sachen ein, die nichts miteinander zu tun haben. Zum Beispiel Freimaurer und Außerirdische. Und dann wirst du schon irgendeine spinnerte Website wirst du schon finden, wo irgendjemand seine Theorien aufgeschrieben hat. Für okkulte Settings natürlich im Moment Hochzeit, ne? Also da haben wir natürlich die besten Chancen überhaupt, alles an Schwachsinn zu finden, was es so gibt. Das ist wirklich toll.
Ich fürchte, Freimaurer und Aliens hat sehr viel miteinander zu tun. Wenn
man damit ich sehe schon, ja. Ich Dummkopf.
Ja, okay. Okay. Was ist denn deine Nummer 4?
Nummer 4 ist für mich Romane und Gedichte. Das ist vielleicht merkwürdig, vor allen Dingen Gedichte ist vielleicht etwas merkwürdig. Aber Gedichte haben den großen Vorteil, dass sie sehr kondensiert sind und eine Stimmung einfangen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwas über untergegangene Zivilisationen irgendwie haben möchte, dann kann man da hier Shelley schön was lesen, das Ozymandias-Gedicht zum Beispiel. Oder wenn du eben, den Erlkönig hast, das eben auch eine schöne Stimmung transportiert wird und so weiter. Schöne Bilder, die da erzeugt werden im Kopf, sowas ist toll. Und bei Romanen muss man sich natürlich ein bisschen die Zeit nehmen und den Roman auch lesen. Aber ich sag mal, wenn man über Detektivgeschichten im viktorianischen London schreibt, dann macht es natürlich schon Sinn, Sherlock Holmes mal zu lesen. Und es macht dann vielleicht auch Sinn, Mark Frost's 7 zu lesen. Und es gibt dann noch zig andere Sachen, die man lesen kann. Und ich finde das immer sehr schön, weil da sehr viele Elemente aufgegriffen werden und auch der Autor vorher recherchiert hat und eben schon wichtige Sachen innerhalb dieser Romane vorkommen. Das ist eben auch toll.
Das ist hier Ray Bradbury war es, der gesagt hat, wenn man schreiben will, sollte man sich vornehmen, jeden Tag ein Essay, ein Gedicht und eine Kurzgeschichte zu lesen.
Das ist schwierig.
Das ist, genau. Da muss man dann schon, schwierig, keine Frage. Aber das ist ja im Endeffekt genau das. Er sagte auch, Gedichte sind wahnsinnig wichtig, um die Sprache zu formen, wenn man jetzt was aufschreiben will oder halt um Stimmungen einzufangen oder eben um sehr, sehr dicht kondensiert zu erleben, wie Dinge dargestellt werden können in ganz wenigen Worten. Aber ich muss gestehen, ich halte Gedichte meistens genau bis zum 3. Vers durch und dann wandern meine Augen irgendwo hin und meine Gedanken und ja.
Ah, es gibt tolle Sachen. Boah. Na gut. Was ist denn dein Punkt 4?
Mein Punkt 4 ist die Wikipedia. Und zwar nicht, weil die so unwichtig wäre, sondern einfach, weil ich noch andere Sachen habe, die ich noch irgendwie eher rausgreife. Aber Wikipedia funktioniert immer. Das ist im Endeffekt wie googeln. Oder die Webseite von der Encyclopædia Britannica, die ist zwar teilweise kostenpflichtig, aber so grundlegende Artikel kriegt man da auch. Ein Lexikon schnappen und da ein bisschen hin und her springen zwischen den Artikeln. Der Nachteil ist, man landet dann bei den Sachen, bei denen alle landen, die zu dem Thema nachforschen. Das hat Nachteile, wenn man was schreiben will, was ein bisschen innovativer ist. Da müsste man dann also vielleicht nicht den ersten Treffer nehmen, sondern den zweiten oder dritten Treffer erst nehmen, wenn man sich da durchklickt. Aber zumindest für Grundlageninformationen, keine Ahnung, mal altes Rom lesen oder ein bisschen was viktorianisches England, oder das sind dann manchmal nur ein paar Zeilen, die einem dann schon sehr viel weiterhelfen, weil die in die passende Zeit reinpassen oder so. Also Wikipedia, aber ich glaube, da kommt jeder drauf, oder? Das ist so ein.
Mein Tipp für Wikipedia wäre übrigens, sich die Fußnoten anzuschauen und herauszufinden, woher die Quellen kommen, und sich dann nochmal mit den Ursprungsquellen zu beschäftigen. Das ist meistens sinnvoller, als nur den Artikel zu nehmen, und wirklich der Artikel als Grundlage, das ist eigentlich somit das Beste. Also dann, daraus ergeben sich dann ganz viele andere Dinge. In dem Zusammenhang, wer übrigens des Englischen mächtig ist, lohnt natürlich oftmals, sich die englischen Sachen anzuschauen, weil da natürlich wesentlich umfangreicher recherchiert wurde, beziehungsweise der Artikel meistens sehr umfangreich ist.
Ja, absolut.
Punkt 3 bei mir, Radiobeiträge. Und zwar Features oder Diskussionsrunden oder so etwas. Der Deutschlandfunk hat eine reichhaltige Fülle an Material, die wirklich toll ist, zu vielen unterschiedlichen Themen. Und für mich der unterhaltsamste beziehungsweise auch interessanteste Podcast, den ich vor, weiß nicht, 2, 3 oder 4 Jahren entdeckt habe, ist von der BBC In Our Time. Da hast du immer 3 Experten und Melvin Bragg, der die interviewt. Und zwar zu jedem Thema. Sturm und Drang in Deutschland. Amerikanische Kolonie und ihre Gründung. Australien als Sträflingsinsel. Schwarze Löcher. Super spannendes Thema übrigens. Hätte ich nie gedacht, dass es interessant ist, waren Pilze. Der Vogelflug, warum die Vögel nach Süden fliegen und wie die das machen. Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich hatte letztens gesehen, irgendwas zum Thema Pottwale. Wusstest du, dass Pottwale in der vertikalen schlafen und nicht in der horizontalen?
Nee.
Ist super, super irrsinnig. Aber allein die Idee, stell dir mal vor, du läufst durch die Gegend und dann hast du irgendwie so ein Monster, was schläft, aber das schläft einfach nicht horizontal, sondern vertikal. Allein das ist, finde ich schon ziemlich cool, als sehr merkwürdige Kreatur und so. Ist ganz spannend.
Abgefahren, ja.
Also, Radio-Features lohnen sich auf jeden Fall. Gibt's echt gutes Material. Tragischerweise, ich glaube, ich habe es letztens auch irgendwo in einem Smalltalk erwähnt, tragischerweise in Deutschland etwas schwierig, zum Teil an Sachen ranzukommen, weil die eben aus den Mediatheken beziehungsweise den Radio-Features einfach verschwinden, den Radiomediatheken. Das ist echt schade.
Komisch, das ist so ein was, wo ich bisher noch gar nicht drauf gekommen bin. Also meistens, keine Ahnung, zu Hause mich hinsetzen und was anhören, mache ich nicht. Sowas mache ich, wenn dann im Auto. Und so viel fahre ich einfach nicht, dass ich da viele Sachen hätte, die ich mir da anhören kann. Insofern, aber das ist wahrscheinlich die einfachere Recherche, als sich ein ganzes Buch schnappen. Ne, hier London, eine Bibliografie gibt's ja von dem, wie hieß denn der, Aykroyd?
Ja.
Ja, ne?
Aykroyd ist das, ja.
Das ist ja ein wahnsinniges Buch, aber das ist halt auch einfach ein wahnsinnig dickes Buch.
Das stimmt.
Da hat man dann auch nicht unbedingt die Zeit, das alles durchzulesen. Insofern sind so Radiobeiträge gar nicht so schlecht. Also ich habe jetzt auch häufig Zeitverbrechen, hatten wir uns ja beide drüber unterhalten.
Hervorragend, ja.
Fantastisch. Aber so bedrückend, da kann ich nicht mehr als einen im Monat. Ja. Ich habe jetzt 5 hintereinander gehört und jetzt bin ich erstmal bedient.
Ja, das kann ich verstehen, ja. Es gibt auch dieses fantastische Buch, Die Geschichte der Welt in 100 Objekten. Das gibt es auch als Radiobeiträge.
Ah, okay.
Auch sehr gut.
Spannend, ja, genau. Gut, mein Punkt 3 wäre ein Reiseführer. Das ist, wenn man irgendwie was hat, was mit Fantasy zu tun hat oder mit Reisen oder was auch immer, schnappt man sich einen passenden Reiseführer. Ken Hyde hat als Tipp gegeben, man nimmt Lonely Planet oder, wenn man da nicht rankommt, einfach den dicksten, den man finden kann. Ich mag die Baedeker sehr gerne. Also wenn ich in Urlaub fahre, dann sehe ich immer zu, dass ich einen Baedeker-Reiseführer habe. Steht sehr, sehr viel drin. Ist natürlich, bei den Reiseführern ist immer so eine Sache, da steht halt auch viel drin, was man nicht braucht, sag ich mal, im Rollenspiel. Aber wenn ich ein Cthulhu-Abenteuer mache, was in Teheran spielt oder so, ist der passende Reiseführer einfach Gold wert, auch wenn es eine andere Zeit ist. Man hat ein bisschen was über die Geschichte noch, man sieht vielleicht Bauwerke. Im Rollenspiel kommt es auch nicht so sehr auf die Authentizität an. Man kann dann auch mal einfach extrapolieren und kann behaupten, es irgendwas wäre so oder so. Da findet man sehr, sehr viel Material, wo man einfach mit durchblättern. Und wenn es Namen sind oder Gaststätten oder Hotels oder was auch immer, sowas braucht man immer wieder. Das funktioniert meiner Meinung nach auch sehr gut. Als wir Gastlicht geschrieben haben, hattest du mich auf Okkultes London aufmerksam gemacht. Ein spezieller Reiseführer, der sich mit abgedrehten Orten beschäftigt. Oder als wir Prag gemacht haben, hatten wir esoterisches Prag. Wenn man sowas findet, ist natürlich auch geil, weil da sehr viele coole Geschichten drin sind. von abgedrehten Situationen, so keine Ahnung, die Mumie, die in irgendeinem Schrank gefunden wurde und irgendein Straßenjunge oder irgendwie so ein Waisenkind, ich weiß gar nicht mehr, hat immer für einen Penny den Leuten die Mumie gezeigt. Sowas, das ist schon eine spannende Geschichte.
Ich habe ein Buch, das ist eine Sammlung von allen okkulten oder sagenhaften Orten in Großbritannien. Du hast immer eine Karte von der Region und dann hast du verschiedene Symbole. Hier ist eine Hexe gefunden worden oder verbrannt worden. Hier ist ein Schrein. Hier ist irgendein christlicher Heiliger, der irgendwo gestorben ist oder was. Und das ist fantastisch. Und für Garslicht hatte ich sogar ein Original Baedeker aus dem Jahr 1890. Das ist natürlich sowas ist super. Mein Tipp war übrigens, die gibt's leider nicht mehr, die Dumont-Reiseführer, weil die hatten immer so tolle Zeichnungen und die konnte man so ausklappen. Also die hatten so Faltblätter innen drin. Die waren toll. Habe ich für Ägypten habe ich das gekauft, als ich Ägypten geschrieben habe mit Stefan. Und für London habe ich das Ding auch gekauft. Das ist sehr schön. Wenn man die kriegt, man alte Reiseführer kriegt man übrigens immer noch für relativ günstiges Geld. Also außer sie sind sehr sehr alt, dann wird's wieder ein bisschen teurer. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sind echt gut und kriegt man auch wirklich sehr günstig, weil sie eben dann, weiß ich, aus den 90ern sind und dann sind natürlich die Infos überholt. Aber für den Rollenspieler, der auf Recherche ist, lohnt sich sowas auch. Und gerade die Sachen mit den Zeichnungen finde ich toll, weil das finde ich immer sehr inspirierend.
Also Reiseführer kann man sehr günstig irgendwie, wenn man, wie gesagt, wir brauchen ja keine aktuellen Infos. Dann nehme ich den Reiseführer von vor 5 Jahren, der noch irgendwo auf dem Grabbeltisch rumliegt und dann habe ich erstmal den. Da sind wir wieder bei den Bibliotheken. Bibliotheken haben eigentlich immer eine riesige Regalwand voll mit Reiseführern unterschiedlichster Art und die sind halt auch nicht vom aktuellen Jahr, aber was soll's, das ist mir ja egal. Oder halt Onleihe, ne? Also wenn ich in der Bibliothek bin, dann sollte man sich auch unbedingt bei Onleihe anmelden und dann kann man die ganzen Reiseführer sich dann auch mal für 2 Wochen oder 3 Wochen einfach aufs iPad oder aufs Tablet spielen und kann da dann mal lesen. Da muss man noch nicht mal das Haus für verlassen.
Ja, das stimmt. Punkt 2 übrigens, ähnlich, geht in der ähnliche Richtung, Bildbände. Ich finde Bildbände fantastisch. Du hattest ja auch schon die Bildersuche erwähnt. Es gibt wahnsinnig tolle Bildbände rund um Themen oder auch Regionen. Ich habe mir zum Beispiel auf einem Bücherbummel habe ich mir mal ein Buch über Labyrinthe geholt, der nicht nur sehr groß ist, sondern auch voller verschiedenster Labyrinthe ist. Und sowas ist wahnsinnig inspirierend. Du hast dann noch so kleine Sachen dann nebenbei dran stehen und so. Der Taschenverlag macht wahnsinnig tolle Bildbände. Da habe ich einen zum Thema Zirkus und einen zum Thema Bühnenzauberei. Sowas ist wirklich toll. Also da gibt's richtig gute Sachen dabei. Und gerade Bilder finde ich immer sehr inspirierend, weil die auch für andere, also zum Beispiel für Fantasy auch nützlich sind. Wenn du irgendwie alte Tempelanlagen in Griechenland oder so hast, dann kannst du es eben auch für dein Fantasy-Setting, dein Sword and Sorcery-Setting verwenden und nicht nur eben für Cthulhu.
Teilweise kann man es auch direkt abfotografieren und im Abenteuer benutzen.
Auch sehr gut, ja.
Wenn ich das passe, hier so ein Foto von einem Pueblo, brauche ich nur das Foto zu nehmen, pack Zahlen rein und hab meinen Dungeon fertig. Das ist schon.
Und auch nicht zu vergessen ist natürlich, dass man eben auch sich verschiedene Künstler angucken kann, wo eben die Künstler in Bildbänden zusammengefasst sind. Und da lohnt sich dann tatsächlich die Bibliothek sehr, weil das sind natürlich Bände, die teilweise sehr teuer sind, aber eben auch sehr inspirierend sind.
Was auch sehr gut an Bildbänden ist in der Bibliothek, die blättert man halt mal durch, hat Inspiration, macht sich dazu ein paar Stichworte ins Notizbuch und das ist nicht, da hat man viel Information und viel Eindrücke in wenig Zeit. Weil das Hauptproblem beim Nachforschen ist ja immer, zumindest war das bei mir immer, das kostet Zeit, wo ich denke, die müsste ich ja eigentlich fürs Schreiben verwenden, weil ich will ja das Abenteuer fertig kriegen, so sinngemäß. Das ist natürlich falsch. Die Nachforschungen sind wichtig vorher. Aber wenn man dann eine Möglichkeit findet, in wenig Zeit viel Eindrücke zu kriegen, wie Bildbände oder eben so Radiobeiträge, ist schon super.
Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehört. Es war in dem Stay Forever Podcast, wo sie sich über Indiana Jones 4, das Computerspiel, unterhalten haben, Fate of Atlantis. Und da wurde beschrieben, wie dieses Spiel irgendwie entstanden ist. Und es gibt auf der, das ist ja Lucas Film Games, war es, glaube ich, früher. Und die haben die Skywalker Ranch, ne? George Lucas hat ja die Skywalker Ranch. Und da gibt es in dieser Ranch gibt es eine riesige Bibliothek und die ist voller Bildbände. Und das ist natürlich, sowas ist natürlich genial, ne? Also wenn irgendwie sowas erreichbar wäre und du hast wirklich eine Bibliothek, die wirklich sehr gut ausgestattet ist mit Bildbänden, dann garantiere ich, dass man da nicht nur Ideen für ein Abenteuer kriegt. Da gibt's so viele Sachen, die man da finden kann und nach denen man auch nie gesucht hätte. Und versuch mal Bilder wiederzufinden. Das ist übrigens auch sehr schwierig. Naja, wobei heutzutage geht's schneller. Google hat ja jetzt auch so Bildersuche und so, aber naja. Das ist schon nicht schlecht. Ich habe extra so einen, wenn wir übrigens so Bildersuche machen, ich habe immer so einen Ordner auf meinem Rechner, wo ich immer interessante Bilder abspeichere. Zu allen möglichen.
Gar nicht schlecht. Gut, so, das war dein Punkt 2,
genau,
wenn ich das richtig mitgezählt
jetzt kommt habe. Deiner.
Genau. Mein Punkt 2 ist wahrhaftig das, was ich vorhin schon ein paar Mal erwähnt habe, die Geo-Epoche. Wenn wir sagen, ein Artikel über Persien und über die Schlacht an den Thermopylen wird dann illustriert mit dem Film 300. Das ist vielleicht etwas ungeschickt gewählt. Und keine Frage, das sind halt Zeitschriftenartikel, die sollen unterhalten. Man muss da also schon, da wird viel erzählt, sag ich mal, aber man kriegt Informationen, die man sonst nicht hätte, auf angenehm erzählte Weise dargeboten und vor allem auch in relativ angenehmen Happen. Man hat nämlich Artikel von ein paar Seiten, die kann man halt mal an einem Abend lesen. Einen Artikel hat dann das Thema abgehakt. Finde ich sehr, sehr schön. Es gibt jetzt neu, kann man als Abo machen, da haben die jetzt gerade aufgerufen, Geo-Epoche Plus. Kostet 5 € im Monat, das ist jetzt auch nicht geschenkt. Aber dafür hat man Zugriff auf alle Texte von allen 100 Ausgaben, die bisher rausgekommen sind und hat eben noch Podcasts und so weiter und so weiter. Mein Abo steht noch, trotz 300.
Nee, es war einfach zu, das war zu traurig, ja.
Ja, Gott, als ganz so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Ganz im Gegenteil, das war so der Artikel, den ich als erstes gelesen habe in der Ausgabe. Ja, aber ich dachte, mal gucken, was die jetzt wissenschaftlich drüber sagen. Der Film war ja sehr abgedreht.
Nee, das hat mich irgendwie ein bisschen verloren, da die Zeitschrift leider. Aber die früheren Sachen waren richtig gut. Das war viel Text und so, was mir ja auch sehr wichtig ist, nicht nur Bildmaterial. Insofern ist das schon nicht schlecht, ja.
Genau. Was ist denn dein Top-Favorit? Womit fängst du denn an, wenn du losforschst?
Es kommt natürlich auf das Thema an, ne? Aber ich sag mal, für mich ist es absolute Optimum, wenn man jetzt irgendwie was Historisches zum Beispiel recherchiert, Kinderbücher. Ich würde immer zuerst in die Kinderbuchabteilung gehen, der Bibliothek, weil da sind alle Sachen, die wir Rollenspieler mögen. Die Texte sind kurz, die sind einfach geschrieben. Wir haben viele, viele Bilder und die sind gut gezeichnet. Es ist absolut fantastisch. Ich kann das echt nur empfehlen. Ich habe 10, 12 Bücher über Ritter, Burgen, Schlösser, was auch immer. Leben im Mittelalter. Habe ich alles zusammengesammelt. Absolut großartig. Ich habe dir letztens noch das Buch gezeigt mit den Querschnitten von Burgen, Krak de Chevalier oder sowas, oder Schloss Neuschwanstein, wo dann die Burg perspektivisch korrekt gezeichnet ist und dann hat man so Querschnitte von Räumen innerhalb dieser Burg. Das ist absolut fantastisch, ein wirklich großartiges Buch.
Ja, das werde ich mir auch noch kaufen. Das ist auf meiner Amazon-Wunschliste, ja. Kinderbücher ist, glaube ich, A, sind wir wieder bei der Bibliothek. Ich meine, man kann natürlich auch Online benutzen, keine Frage. Und B, ist es einfach auch wieder viel Information in wenig Zeit, viele Eindrücke.
Ja, du musst ja nur in die Was-ist-was-Ecke gehen. Das ist ja das, was ich als Kind schon gelesen habe, ne? Das und die Dinosaurierbücher, so. Und dann holst du die Dinger raus und hast irgendwie, weiß ich hier, Astronauten und Thema Geld und weiß nicht hier, Piraten, Samurai. Das ist ein GURPS-Buch ohne Werte. Absolut fantastisch.
Wobei wir bei meinem Top, bei mir sind es wahrhaftig die GURPS-Bücher.
Kann ich völlig verstehen, ja.
Die Enzyklopädie Britannica des Rollenspiels. Ja. Das finde ich wirklich, und es geht ein bisschen tiefer als die Kinderbücher, ne? Und die Werte sind ja auch, ganz ehrlich, wenn ich mir die Vor- und Nachteile von den Charakteren da durchlese, dann sagt mir das ja auch viel über die Zeit und über die Welt und über was die auch immer gerade als Thema haben, was man ja auch wertefrei benutzen kann. Wenn man weiß, dass da die 3 Grundeigenschaften von 1 bis 20 gehen, dann hat man ja eigentlich schon alles, um die Werte einordnen zu können für seine Nachforschung. Und ich hatte eine riesige GURPS-Bibliothek im Keller stehen, dann hatten wir Hochwasser und jetzt ist das weg. Ich habe mir aber von dem Versicherungsgeld wahrhaftig die Dinge alle als PDF nachgekauft. Die liegen jetzt alle auf meiner Festplatte, größtenteils unbeachtet. Aber wenn ich ein Thema habe, dann kann man das halt rausgreifen. Azteken, Wikinger, ich weiß es gar nicht. Das ist immer ziemlich tiefgehend, ist immer ziemlich gut recherchiert. Ich weiß, dass der Indienband nie rausgekommen ist, obwohl sie, glaube ich, inzwischen im 4. oder 5. Entwurf waren, weil denen das nicht gut genug recherchiert war. Also das ist, die legen sehr viel Wert auf gute Recherche und liest sich natürlich etwas trocken, aber ist eine schöne, kurze Zusammenfassung. Immer 128 Seiten genau, sehr auf den Punkt, die finde ich wahnsinnig gut. Also wir können ja mal das Vorgehen durchgehen. Es hängt natürlich vom Thema ab, aber wenn ich jetzt also eine Recherche neu anfange, dann gucke ich meistens erstmal, gibt es ein Grobsbuch, was auch nur halbwegs passt. Dann gucke ich in meine Geo-Epoche-Sammlung, ist da irgendwas, was halbwegs passt? Und dann läuft es meistens erstmal auf Internet raus. Ich werde jetzt Radiosendungen mehr ins Auge fassen.
Interessanterweise ist eins gar nicht aufgetaucht von uns. Ich dachte, das kommt bei dir, darum habe ich es extra weggelassen. Und zwar natürlich Filme und Dokumentation. Ja. Das ZDF hat im und natürlich auch Arte hat im Laufe der Jahrzehnte gigantische Mengen an Dokumentationen hervorgebracht, die teilweise in den Mediatheken zu finden sind, aber teilweise eben auch irgendwo sonst im Internet. Das ist natürlich auch immer ein grundsätzlicher Einstieg, wo, wenn du einfach die Dokumentation guckst und nebenbei noch den Bildband durchblätterst oder so, oder die Geo-Epoche. Sowas ist immer ganz praktisch, finde ich. Das haben wir jetzt beide nicht erwähnt. Wenn man tatsächlich das Vorgehen mal etwas näher betrachtet, dann ist natürlich Dokumentation, die im Hintergrund läuft oder so, erstmal grundsätzlich eine gute Sache.
Ja, wobei im Hintergrund laufen kann ich vergessen, das kriege ich dann
nicht. Oh, echt?
Okay. Aber, nee, das ist so ein... Ich könnte auch nie YouTube-Videos laufen lassen, während ich arbeite, was ja offensichtlich Standard ist. Kann ich nicht. Kriege ich entweder meine Arbeit nicht hin oder ich kriege von der Doku oder von dem YouTube-Video nichts mit.
Also wenn viel Sprechanteil ist, kriege ich das auch nicht mit, aber wenn ich irgendwie also nebenbei ein Buch durchblättern und der Doku folgen, das geht.
Kriege ich nicht hin, das wird nichts. Übrigens noch ein Buchtipp, der mir eingefallen ist, während wir uns unterhalten haben. Es gibt ein Buch und eine Website, die nennt sich Atlas Obscura. Kennst du die?
Ich glaube, die hattest du mir schon mal mitgegeben.
Ja, das könnte sein. Also ich bin drauf gekommen, weil es im Buchladen rumlag und die sammeln einfach abgedrehte Orte. So, das Buch ist so ein bisschen gemacht wie eine Zeitung, so mit kleinen Abschnitten und einem sehr, ich sag mal, hektischen Layout, wo man mal hier einen kleinen Abschnitt hat und mal da einen kleinen Artikel und so. Und dazu gibt's auch eine Webseite. Das lohnt sich, da mal reinzugucken. Die haben, ob das alte Traditionen sind oder ob das Orte sind, wo abgefahrene Dinge sind. Es gibt in England so eine Brücke, wo irgendwie im Laufe der letzten Jahre irgendwie 40 Hunde runtergesprungen sind und keiner weiß genau warum.
Nicht schlecht, ja.
Oder es gibt eine Tradition, ich glaube in Spanien war das, wo als rote Teufel verkleidete Männer über Babys springen. So sowas, das steht da halt alles drin. Das ist so, da hat man viele, viele abgedrehte Ideen.
Ah, ist nicht schlecht, das finde ich gut.
Ja, wobei den Babys natürlich absolut gar nichts passiert, ne? Sondern es ist nur so eine Feierlichkeit, um die bösen Geister von den Babys fernzuhalten, um das ganz kurz mal umzukehren.
Aber ist nicht schlecht, also kann man einiges rausziehen. Sowas ist immer ganz gut, ja. Oh. Ja, wenn wir jetzt bei dem konkreten Vorgehen sind, dann habe ich natürlich immer das Notizbuch irgendwie bereit liegen. Das ist tatsächlich das Mittel der Wahl. Also ich habe für Cthulhu Gaslicht habe ich wahnsinnig viel zusammengekritzelt in das Buch. Und das Tolle ist, ich habe es immer noch, auch wenn ich schon irgendwie zwei Festplatten irgendwie verloren habe durch einen Crash, habe ich die Sachen im Notizbuch immer noch stehen. Das finde ich sehr nützlich übrigens. Und gleichzeitig kann ich mir die Sachen auch merken, weil ich sie mal aufgeschrieben habe.
Genau, da sind wir beim Notizbuch. Es gibt ja Bullet Journal und GTD, hier dieses Getting Things Done und so weiter. Es gibt ja diese ganzen, wie organisiere ich mein Leben Geschichten. Das Notizbuch ist meiner Meinung nach, und da stehen wir beide, glaube ich, nicht alleine, so das Mittel der Wahl, wenn man Nachforschung oder irgendwas fürs Rollenspiel macht. Hauptvorteil ist, dass ich die Informationen, die ich aufnehme, drüber nachdenken muss, bevor ich sie irgendwo anders hinbanne. Wenn ich im Internet sitze und ich habe einen Google Doc oder eine Word-Datei auf oder was auch immer und ich mache einfach nur Copy-Paste mit den interessanten Informationen, die ich finde, dann kann ich es auch einfach direkt wegklicken, weil das ist die Copy-Paste-Information, die ist weg. Die habe ich nicht aufgenommen, die ist nicht mal im Hintergrund, die füttert Fred nicht. Wir können jetzt mal hier den Begriff nehmen, der im Abenteuergestalten erwähnt wird, hier der
Damon Knight
war es, danke. Der beschreibt, wie er seine Ideen macht und er redet von seinem Unbewussten als Fred, wo Informationen reingeschaufelt werden müssen und Fred antwortet dann in Ideen und in Träumen und so. Und ich kann halt Fred nicht mit Informationen füttern, die ich per Copy-Paste in ein Google Doc gepackt habe, sondern ich kann den nur füttern, indem ich die Information auch aufgenommen habe. Und die Tatsache, dass ich einen Stift in die Hand nehmen muss und dass das Arbeit ist, die Informationen auf Papier zu bringen und das einfach eine Weile dauert, sorgt dafür, dass diese Langsamkeit das Ganze in mein Hirn kriegt. Und ich sortiere halt auch gleich vor. Was ist denn jetzt wichtig, was ist nicht wichtig? Ich ordne mir das gleich in die Informationen, die ich hinterher brauche. Und ein Notizbuch geht ja auch nicht verloren. Ein College-Block funktioniert auch. Oder einfach so ein Block, bloß dann habe ich Einzelseiten, die halt irgendwo hinfliegen. ein Notizbuch, am besten Hardcover, das bleibt halt da. Finde ich sehr, sehr praktisch. Also das ist so, wenn wir jetzt bei dem Teil ankommen, wo, wie gehen wir denn überhaupt vor, die Informationen nehmen und das Notizbuch dabei haben, auch bei Bildern. Entweder man kritzelt selber was, man kann ja so ein bisschen, ich kann nicht malen, überhaupt nicht, aber dann ist es halt ein Strichmännchen. Das sieht dann ganz furchtbar aus, aber es ist halt einfach da. Wie gesagt, ich nehme einfach die Informationen von dem Bild und schreibe dazu einen Satz auf. Wichtig ist, dass man kurz schreibt.
Du machst ja auch gerne Mindmaps.
Ja, ich stehe total auf Mindmaps. Wenn ich irgendwie Informationen sortieren und ordnen will, mache ich mir eine Mindmap. Das hilft nicht immer, aber häufig.
Wir haben ja schon in dem Podcast zum Thema Inspirationen, hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal Mindmaps und sowas aufgegriffen. Also ich bin ja kein großer Fan von Mindmaps. Aber gibt es da noch weitere Tipps, die man beachten könnte?
Also was für mich in meiner Anfangszeit, als ich mit Rollenspiel angefangen habe und als ich den ganzen kreativen Prozess noch nicht so verinnerlicht hatte, war es für mich relativ schwierig, das Gesehene und Recherchierte nicht eins zu eins ins Rollenspiel übertragen zu wollen. Weil wenn man das macht, geht das häufig schief. Wenn ich einen Film geguckt habe zum passenden Thema, keine Ahnung, wir spielen Cthulhu und ich gucke mir einen Indiana Jones Film an und ich habe da diese tolle Szene, wo der in den was auch immer Tempel reinklettert oder so und tralitrala. Wenn ich die eins zu eins versuche zu übernehmen, habe ich eventuell eine Figur, die eine feste Handlung macht. Das klappt im Rollenspiel nicht.
Ja.
Ich habe eine Szene, die nur wirkt, wenn da spannende Musik drunter ist und die in hektischen Bildern geschnitten ist oder die ein tolles Bild einfach verursacht. Das funktioniert auch im Rollenspiel nicht, sondern im Rollenspiel muss ich was würfeln und muss was denken, ich muss was rätseln oder Taktik machen. Ich brauche Interaktivität, was ich halt in so einem Film nicht brauche. Deswegen sollte man sich bei allem, was man guckt, immer im Hinterkopf behalten, was davon im Rollenspiel brauchbar ist. Also die Bilder kann ich als Inspiration einfach nehmen, aber wenn es nichts ist, was direkt eine Handlung, eine Interaktivität oder ein Rätsel oder sowas im Abenteuer ist, dann kann man überlegen, ob man es überhaupt aufschreibt oder wenn dann nur ein ganz, ganz kurzes Stichwort, ob man es nicht einfach im Hinterkopf lässt, weil man es mal gesehen hat und das nicht versucht, direkt umzubasteln. Nehmen wir an, ich möchte ein Abenteuer entwickeln und meine Hauptaufgabe des Abenteuerentwickelns ist, eine Handlung mir zu überlegen oder halt einen Ort zu überlegen, der zu Handlung führt, wie auch immer. Ne? Also je nachdem, wie man das Abenteuer aufbauen will. Dann ist das Bild als solches zwar nett für den Hintergrund, aber bringt mich jetzt halt im Schreiben nicht zwangsläufig weiter. Sondern da kann man dann überlegen, ob man das Bild einfach mit sammelt, sich genau mit anguckt, das hinnimmt, aber in die Überlegungen zum Plot gar nicht mit einbezieht, sondern wenn man dann soweit ist an der passenden Stelle, dann taucht dieses Bild nämlich ganz von alleine auf und hilft einem dann bei einer besonderen Szene ganz besonders weiter. Das war für mich so der Knackpunkt bei den Nachforschungen. Ansonsten, wenn ich ein tolles Bild gesehen habe, wollte ich das Bild exakt so, wie es da ist, irgendwie ins Abenteuer bringen. Aber das bringt nicht unbedingt was, sondern man lässt Fred die Arbeit machen. Man bringt es ins Unterbewusste oder Unbewusste und lässt dann da das Bild die Arbeit machen.
Man muss im Grunde flexibel bleiben bei dieser Sache.
Genau, das ist der Punkt. Wahrscheinlich ist das die Flexibilität bei der ganzen Geschichte, dass man es nicht wörtlich nimmt. Fand ich damals wahnsinnig schwierig, deswegen reite ich da so drauf rum. Vielleicht gibt es andere Leute, für die ist das selbstverständlich. Die sagen, ja, na klar, kann ich das nicht eins zu eins übernehmen. Aber als ich 20 war und meine ersten Abenteuer entwickelt habe, fand ich das relativ kompliziert.
Es gibt natürlich noch viele weitere Orte, wo man recherchieren kann und wie man die Recherche dann anschließend umsetzt für ein eigenes Abenteuer. Aber wir wollen es mal dabei belassen. Ich bin mir sicher, dass es in den Kommentaren noch viele weitere Tipps gibt und auch Kommentare, die beschreiben, oh mein Gott, wie konntet ihr bloß Methode XY vergessen? Wir lesen uns das natürlich durch. Wenn ihr also Tipps habt, können wir das gerne aufgreifen und vielleicht kann man sich daraus sogar noch einen weiteren Artikel irgendwann mal entspinnen zum Thema, wie recherchiere ich im Rollenspiel.
Das klappt bestimmt. Vielleicht kann man einen Blogartikel draus
zum machen. Beispiel.
Vielleicht landet das ja in irgendeinem Buch von mir. Mal gucken.
Auch eine Möglichkeit, genau. Auch nicht schlecht, ja.
I wie Inspiration.
Ja, genau. Sind. Ja, alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin alles Gute.
Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.